und eben dürfen vor Gott zu sein, vor unserem König, vor allen Königen, ihn dürfen anzubeten und ihm die Lieder zu singen. Predigteil hast du gesagt, Esther, genau. Es wird so eine vielfältige Zeit sein, zum Hören, zum Schauen, zum zwischendurch auch etwas machen. Sind wir beim Vorbereiten verschiedene Sachen in Sinn gekommen, für gross und klein. Und ich bin sicher und bitte auch Gott, dass jedes etwas mitnehmen kann. Aber vielleicht nochmal einen neuen Stein, eine neue Entdeckung aus dieser vielfältigen Geschichte von Nehemia. Mir hat es auch spannend gedacht, dürfen eben anzuknüpfen an dem, was ihr gemacht habt. Wir waren so ein bisschen im Gespräch voraus. Und wir haben gesagt, ja, wie wäre das, ein Thema aufzunehmen, das eben in der Sonntagsschule war. Ich bin zwar überzeugt, dass das schon in den letzten Wochen, vielleicht eben die Familie sind, hier und dort miteinander geredet haben, was habt ihr gerade gehört oder was hast du erlebt? Oder auch die Erwachsenen, die Kinder haben gesagt, was in dieser Geschichte schon ist wichtig geworden. Aber so ein Gottesdienst kann ja auch Gelegenheit geben, so ein bisschen an diesen gemeinsamen Entdeckungen anzuknüpfen oder miteinander noch mehr darüber ins Gespräch zu kommen. Der Nehemia hat also ein grosses Projekt angepackt, wie wir das vorhin schon so gemerkt haben. Die kennen sicher auch grosse Projekte. Oder vielleicht seid ihr mit drin oder habt ihr es auch noch vor euch. Grosse Projekte, wo ihr euch freut drauf oder wo euch vielleicht ein bisschen wie ein Berg vorkommen. Oder sagen, endlich geht es los. Aber es ist so super, wenn wir von Nehemia lernen können. Wir hören dann vielleicht später noch Beispiele, was so grosse Projekte sein können, wo wir miteinander und mit Gottes Hilfe zusammen dran sind. Vielleicht in der Familie oder mit Freunden oder am Arbeitsplatz oder in der Schule, in der Gemeinde, im Dorf. Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten natürlich. Offensichtliche Projekte können wir eben von Nehemia lernen. Übrigens, es ist auch spannend. Ich war gerade auch noch mit dem Nehemia-Thema unterwegs. Wir haben als Gemeinde eine Partnerschaft mit einer Kirche in Nepal. Die haben uns gefragt, ob wir sie würden schulen, schon ein paar Mal, auch in den Leiter für Kinder- und Jugendarbeit. Wir haben im Januar in Nepal eine Leiterschulung gemacht zum Thema Nehemia. Wir haben die Leiterschaftsprinzipien angeschaut. Das eine oder andere wird noch einfließen. Also es ist nicht nur eine Geschichte von früher für heute, sondern auch eine Geschichte, die Leute in verschiedenen Ländern, glaube ich, inspirieren kann. Gut. Genau, jetzt können wir dort in der PowerPoint weiterfahren. Vielleicht kannst du mir dort die eine Folie noch mal geben. Genau. Darfst du weiterklicken? Oder? Jetzt kommt der genau. Super, genau. Gut, darum hat es jetzt hier auf der Folie so etwas zu klein gedruckt. Ich denke, das ist eher für die Grossen. Oder die Jüngeren, die haben eher von den Bildern oder vom Gehören. Aber beim klein gedruckten ist etliches für die Grossen dabei. Genau. Leiter beim Nehemia als Leiter entdeckt. Ja, das sind so ein drei Punkte. Der Nehemia, der leitet inspiriert. Also gut, jetzt inspiriert, jetzt für die Kinder zu erklären. Er hat gemerkt, hey, ich weiss, wo ich her will. Ich weiss, was mir wichtig ist in meinem Leben. Und wir sehen dort so verschiedene Schritte. Was hat der Nehemia so gepackt und so angesprochen? Er hat zuerst einmal einfach gefragt und gehört. Dann, als die Freunde zu ihm kamen, von Jerusalem, hat er gefragt, wie geht es, und er hat gehört und das auf sich wirken was in Jerusalem los ist und wie es diesen Leuten geht. Leiten fängt häufig auch an mit Fragen und Hören. Er hat ein weiches Herz. Er hat es an sich herlassen, was er hat gehört. Er hat Not gesehen, lässt sich an sich her. Er könnte sagen, ja, das ist weit weg, geht mir nichts an. Ich bin hier am Königshof von Artaxerxes. Mir geht es ja gut, ich kann ab und zu einen Schluck von diesem Wein nehmen. Muss sogar. Ich hoffe, es ist nicht schlecht. Ich hoffe, ich verwünsche nie etwas Giftiges. Nein, man könnte sagen, mir geht es hier gut. So what? Die sollen dort selber schauen. Aber nein, er hat es wirklich an sich herlassen und hat sich gefragt, was hat es mit mir zu tun? Manches grosses Projekt, wo ein Leiter drin steht oder eine Leiterin, fängt vielleicht dort an, dass man sich von etwas betroffen machen lässt, etwas an sein Herz herkommen und sich von Gott zeigen lässt, was ist mein Teil an dem. Er hat eine enge Beziehung mit Gott, das lesen wir auch in der Bibel. Das zeigt sich nachher auch, als er hört, wie schlimm das ist, in Jerusalem. Das Erste, was er macht, ist, dass er sich zurückzieht bei Gott. Er tut eine recht lange Zeit, betet er. Er betet, er trauert, er fastet, sogar, also er verzichtet auf Essen und Trinken. Er tut Buß, das heisst, er bittet Gott um Vergebung von Schulden von ihm und seinem Volk. Er sucht wirklich Gott und fragt ihn und nimmt sich wirklich lange Zeit, wie kannst du uns helfen? Das Beten, das Trauern, das Fasten, das macht ihn parat. Parat sein, wach sein und er hofft eben so auf eine Gelegenheit, wie die, die ich vorher schon vorgelesen habe. In dieser Zeit des Beten sagt er auch Gott, gib du mir eine Gelegenheit oder eben, wenn ich beim König kann vorsprechen kann, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Ja, das gehört auch dort in seine Beziehung mit Gott, wo er unterwegs ist. Der Nehemia kennt seine Rolle und nimmt sie ein. Das werde ich ein bisschen mehr noch erklären. Also, seine Rolle hat auch zu tun mit seinem Job als Mundschenk. Er nimmt die Rolle ein und denkt, wenn ich schon Mundschenk bin, wenn ich schon bei diesem König bin, dann will ich diese Gelegenheit nutzen, dann will ich auch mutig fragen, ob er uns helfen kann. Er riskiert eigentlich mit diesem Kopf und Kragen, er riskiert in seiner Rolle auch, also er, als Mundschenk dürfte er ja nicht jetzt für etwas anderes fragen, aber er fragt doch mutig und denkt, mit Gottes Hilfe will ich die Chance, diese Rolle, diese Aufgabe ausnutzen. Er fängt ja an zu überlegen, was er alles braucht. Und das hat er scheinbar schon angefangen zu überlegen, bevor er überhaupt ist zum König gekommen. Er hat sich nämlich gut überlegt, wenn ich das dann könnte, anpacken, dort helfen, die Mauer aufzubauen, was braucht ich denn das alles? So, dass er nachher auch ready war, bereit war, dem König zu sagen, was er alles dazu brauchen kann. Und als der König eben gesagt hat, ja, ich lasse dich ziehen, dann zieht er wirklich mutig los. Er hat ja, der König hat ihm nicht nur gesagt, ja, du darfst gehen, ich kann dich entbehren, sondern er hat... Der Nehemia hat sogar noch gefragt, ja, jetzt bitte dich aber noch gerade um mehr, gib mir Erlaubnisbriefe. Das wissen die vielleicht von der Sonntagsschule. Was hat der König noch gefragt, was er dürft mitnehmen? Wisst ihr noch etwas von diesen Sachen? Super, Baumaterial, gell? Das sind Steine und noch anders. Weißt du, noch mehr Baum oder die anderen? Noch mehr Steine hat es gebraucht. Und was hat er noch gesagt, was er denn brauche? Für Tor? Ja, was braucht man da so? Super, genau, tipptopp. Bei den Briefen, das ist noch für andere, sind die Briefe auch noch gewesen. Nicht nur, wenn er da ankommt, sondern etwas mit dem Weg ist doch noch irgendwie gewesen. Ja. Von den Wachen. Begleiter, gell? Begleiter, die ihn beschützen auf dem Weg. Ja? Er hat sogar noch gefragt, gib uns Beschützer mit. Und ich glaube, der Brief ist auch noch gestanden, dass sie Briefe an die König oder Herrscher bei den Ländern zwischendrin, dass sie sie durchlassen. Also Erlaubnis, um durchreisen. Also er hat sich wirklich gut überlegt, wo der König gefragt hat, was brauchst du? Er hat, hat schon einen Plan gehabt, um zu sagen, was brauche ich denn? Gut. Und als er nachher ist angekommen, ist er eben zuerst schauen. Da könnte man es noch zusammenfassen, aber er leidet mit Vision und Strategie. Also er hat einen Plan, er hat ein Ziel und er hat einen Plan, wie er dort herkommen kann. Von dem habe ich schon gesagt, er hat einen konkreten Plan und er identifiziert das Problem. Also er schaut, was ist denn eigentlich das Problem? Wo fangen wir am gescheitsten an? Und für das ist er in der Nacht um die Stadt umgezogen und hat das alles genau angeschaut. Ich habe für King habe ich dann noch ein Rätselblatt mitgenommen, wo er dann nachher oder so am Mittag oder so noch ausfüllen könnte, wo man etwas sieht von dem und ein Ausmalblatt. Wo man noch also etwas sieht, wie er um die Stadtmauer umgeht und wie er dort schaut, was denn eigentlich, wo dass man am gescheitsten anfangen würde. Ja, wie kann denn das beim Bauen so gehen? Jetzt hat er nämlich schon ein bisschen lang genug zugeschaut. Jetzt wollen wir mal etwas anpacken und machen und nicht nur davon reden. Ich habe da so Bausteine mitgenommen. Ganz grosse Jenga-Klötze. Und ich würde euch gerne zwei Teams bilden. Da ein paar und da ein paar. Wer will bauen? Gross oder klein? Du willst mal kommen? Ja, willst du auf dieser Seite mal kommen? Ja, super. Du kannst dir noch ein paar Gehilfen holen. Wer soll dir noch helfen? Ja, das ist gut. Das ist gut. Ja, ja, ja. Schau, man nimmt die, die man kennt und vertraut. Das ist ganz gut. Das ist ein gutes Bild, oder? Wenn man etwas anpackt, nimmt man zuerst die, die man kennt und vertraut. So gut. Da haben wir schon das 3er-Team, es darf auch noch grösser werden. Das ist okay, aber wir schauen mal hier bei diesem Team. Wer will hier bauen? Nur nicht euch. Wartet noch mit anfangen. Wartet noch schnell. Willst du allein?
Nein.
Nicht, gell? Drei gegen zwei, oder werden die Teams noch verstärkt? Also ja, eben doch. Ich habe mir noch etwas ausgedacht. Also eben, ich meine, die Grösseren, die brauchen noch ein bisschen ein Handicap. Ja, genau. Also die Grösseren, die müssen da noch Händchen anlegen.
Also du nicht.
Du kannst einfach... Oder willst du schon? Es gibt schon keine Spreise. Also für dich auch, Esther, du müsstest noch ein paar Händchen nehmen. Ja, genau. Also jetzt geht es einfach darum, welches Team macht den höheren Turm? Weil bei dieser Stadt hat es auch Türme gehabt. Und jedes Team macht einmal einen Turm und wir schauen, welcher das höher wird. Ist gut? Achtung, fertig, los. Für euch blende ich die Folie noch mal ein bisschen, die ersten drei. Dann könnt ihr noch mal ein bisschen lesen, auf das euch wirken lassen. Das nimmt schon Form an. Oh, das ist schon vorgeschritten. Also es geht um die Höhe in erster Linie, jetzt hier bei diesem Turm. Bei unseren Türmen. Wer hat den höher am Schluss? Also, bleiben stehen muss natürlich auch noch. Hoch und stabil. Ja, dass man es noch vergleichen kann, dass er nicht zusammengeht. Ja. Ja, er muss einfach bleiben stehen, ja. Aber er muss nicht unbedingt jetzt Erdbeben sicher sein oder so.
Ja, aber
wer
macht
das? Ja, wir haben das Hier bei diesem Turm sieht man eine klare Strategie, Architektur, die sich durchzieht. Okay. Interessant, sie kommen auf eine ähnliche Architektur.
Ja, wir brauchen noch alle.
Klötze sind also abgezählt, hat jedes Team gleich viel, von dem her sind die Chancen gleich. Jetzt kommt noch die Handyantenne. Oh, ich darf nichts verraten. Ja, aber dir könnt ja. Oh, okay. Oh, es ist dafür ein Leuchtturm. He? Hey, super. Ihr seid schon fertig, gell? Oder seid ihr noch am... Oh, super! Wow, jetzt noch, hä? Yes! Hey, Applaus! Da hat der höchste Preis gewonnen. Euch hat dafür den Leuchtturmpreis gewonnen, würde ich sagen. Also gar noch mit Regenfänger. Genau. Bravo.
Wir sind noch nicht fertig.
Aha. Das müssen wir eigentlich wirklich schnell föteln. Oder machst du Foto?
Ich habe schon.
Das ist gut.
So viel kleiner ist
unser Nein. Nein. Also, fast ein bisschen grösser. Also, Wir geben zwei erste Preise. Also, ja. Also ich habe zwar keine Preise dabei, aber ihr habt es super gemacht. Nochmal einen Applaus. Genau. Ihr dürft wieder absitzen. Merci. Es war ja auch interessant, zum Zuschauen beim Bauen. Es war ja interessant, zum Zuschauen beim Bauen. Als eines vom ersten ist mir eben gerade aufgefallen. Gell? Und er hat gesagt, ich nehme jemanden, den ich kenne, der mir hilft. Ich weiss nicht, hat er noch andere Beobachtungen gemacht? Wie? Stimmt. Ja, zu wenig Helme gehabt. Von lauter Eifer auf das Ziel haben sie Sicherheit vergessen. Manchmal, das ist noch, ja. Gut. Also, jetzt machen wir in der Geschichte einen kleinen Sprung führen und gehen wieder auf die Baustelle beim Jerusalem. Wir sind ja vorher geblieben stehen, als er eigentlich noch am Auskundschaften war. Jetzt tauchen wir wieder ein und ganz viele Leute sind schon am Bauen. Der Nehemia hat es ganz ausführlich aufgelistet. Und ich werde hier in Nehemia 3 anfangen vorlesen. Es ist ein längs Kapitel, aber ich lese euch nur den Anfang vor. Der Nehemia hat nämlich aufgeschrieben, wer alles gebaut hat und wo. Der Hohepriester Eliaschib und die anderen Priester bauten das Schaftor wieder auf. Sie weihten es dem Herrn und setzten die Torflügel ein. Auch den angrenzenden Mauerabschnitt weihten sie bis zum Turm der 100 und zum Hananel-Turm. Die Männer von Jericho besserten das anschließende Teilstück aus und Sakur, der Sohn Imris, den darauffolgenden Abschnitt. Das Fischtor errichtete die Sippe Sena. Sie setzten Balken ein, brachten Torflügel an und versahen sie mit Riegeln und Sperrbalken. Dem Wiederaufbau des nächsten Mauerabschnitts leitete Meremot, der Sohn Urias und Enkel von Hakkotz. Daneben arbeitete Meschulam und so weiter. Ganz viele Namen, ganz viele genaue Beschreibungen, wer wo baut. Und das ist sicher nicht von ungefähr. Mir hat auch noch erstaunt, wenn man jetzt noch weiterliest, sieht man auch, was das eigentlich für Leute sind. Das sind gar nicht jemand als Maurer oder Polier oder so. Sondern da hat es eben, man hat schon gehört, ein Hohepriester ist am Bauen. Später hört man auch noch, dass sie Goldschmiede, Händler, Bürgermeister, Leute von ganz verschiedenen Berufen, die es eigentlich erstaunt, dass die bauen. Wie hat echt der Nehemia das dazu gebracht, dass er die alle zum Bauen bringt? Dass niemand sagt, ja, nein, also ich will mir dann meine Hänge schon nicht gerade dreckig machen oder ich kann das nicht so gut oder soll doch ein anderer oder ich habe es eben mit dem Rücken, könnte ja auch sein. Oder, jeder hat scheinbar seinen Platz gefunden und jeder hat scheinbar auch gewusst, welcher Teil, das war ganz genau zuteilt gewesen. Wie das der Nehemia das aufgelöst hat, sehen wir ein bisschen weiter vor. Und wir kommen dann nochmal ins Kapitel 2, Vers 16 bis 18. Dort ist nämlich eigentlich die Schlüsselstelle, die das Wechseln von nur er hat es gesehen und er weiß, was es braucht, und nachher andere kommen jetzt mit dazu. Die führenden Männer Jerusalems wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte. Eben dann, wo er um die Stadt herumgelaufen ist. Denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. Jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt! Und lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind. Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte.
Er hat also zusammengenommen und gesagt, schaut, er hat zuerst wie eine Lagebeurteilung gemacht. Er hat, nachdem er eben das Problem hat geschaut, was das Problem ist, hat er die Sicht, die Vision, den Traum mit den anderen geteilt. Er hat gesagt, schaut, wir wollen doch das wieder aufbauen. Uns geht es nicht gut, euch in dieser Stadt geht es nicht gut. Wie wäre es denn, wenn wir die Mauer wieder aufbauen würden? Und er hat ihnen auch Mut gemacht. Er hat ihnen Mut gemacht, indem er gesagt hat, schaut, Gott hat mir nämlich schon geholfen. Ich habe gebetet, er hat mir die Gelegenheit gegeben, dem König vorzusprechen. Er hat gemacht, dass der König mir die Erlaubnis gibt. Er hat ihnen schon gezeigt, hat sie ermutigt mit dem Schauen auf Gott, wie sie auf seine Hilfe vertrauen können. Und nachher, als sie das gehört haben, haben sie miteinander gesagt, die anderen führenden Männer, gut, wir wollen beginnen. Und machten sich entschlossen an die Arbeit. Das war ein wichtiger Moment, dass er ihnen das Ziel vor Augen führt, dass er ihnen zeigt und bestätigt, dass er sein Glauben mit ihnen teilt und mit dem Mut macht, ich denke, Gott wird uns helfen, darum kommen, packen wir an. Und er hat dann auch die Entschlossenheit, die Einwilligung von ihnen geholt und gesagt, helfen, seid ihr dabei? Und sie hat gesagt, ja, wir sind dabei. Und er hat es dann eben angeleitet. Ich glaube, dass das so ein genauer Plan ist in Kapitel 3, wer, wo, mit wem, hat viel damit zu tun, dass er das eingeteilt hat. Vielleicht haben sie es zwar auch demokratisch aufgeteilt, könnte auch sein, aber ich vermute eher, dass er da geleitet hat, eingeteilt hat und sie angeleitet hat. Ihnen die Aufgaben zugewiesen hat, dass sie dann eben gleich an ein Ziel kommen. 52 Tage war ja eigentlich sehr eine effiziente Vorgehensweise gewesen. Und er macht dann eben noch einen Plan, arbeiten und kämpfen. Nicht nur gerade das Projekt sehen, sondern auch ein paar, die bewusst als Wächter da sind und schauen, ob Finden kommen. Wachen, beten. Er hat das alles im Blick und teilt es so ein, dass sie da zusammen dranbleiben können. Ah ja, kommt gerade. Schnell schauen, was ich... Ja, genau. Mich hat das erinnert an eine Geschichte, die man vielleicht hier und dort auch schon gehört, irgendwie in Kursen oder so. Eine andere Geschichte, die später, also ja, ein Beispiel im Mittelalter, wo einer hat erzählt, er sei mal auf eine Baustelle gegangen, und wollte den Bauarbeiter zuschauen. Und der Erste, den er getroffen hat, der war da irgendwie am Steinen klopfen. Und er hat ihn gefragt, hat zuerst lange zugelassen und geschaut, und er war am Steinenklopfen gewesen, und hat er mal gesagt, hey, was machst du eigentlich? Und dann sagt er so, ja, siehst du ja, was ich mache? Ich behaue einen Stein. Siehst du das eigentlich nicht? Und dann hat der Beobachter gedacht, ja, also gut, ja, lasse ich den weiter ein bisschen Steinen klopfen, ich gehe mal weiter. Und hat den Nächsten getroffen. Der hat auch einen Stein behauen. Und er hat ihn auch gefragt, ja, was machst du da? Er hat gesagt, ja, ich bin dran, ein Spitzbogenfenster für das Spitzbogenfenster zu machen. Der Stein, den ich mache, schau, der gehört dann auch der rein und das ist jetzt schon der zweite und der dritte. Also er wusste, zu was für einem Teil, dass das seine Steine, die er behält, gehören. Nachher ist der Beobachter weitergegangen, auf der Baustelle weiter herumgeschaut, hat noch einen weiteren Mann angetroffen und hat ihn auch gefragt, ja, ich sehe, du bist da am... Upsla, jetzt habe ich das schon gesehen. Du bist auch am Steinenklopfen, was machst du da? Tust du einfach Steinenklopfen oder machst du das Spitzbogenfenster? Dann hat er gesagt, nein, viel mehr. Ich baue eine Kathedrale. Und der war ganz motiviert bei der Arbeit. Und er hat natürlich gewusst, ich kann das nicht allein, aber er hat gewusst, jeder Stein, den ich mache, kommt dem Ziel ein bisschen näher, dass wir hier eine wunderbare, schöne Kathedrale auf die Beine stellen. Auf die Vision kommt es an. Wenn wir wissen, wo wir hergehen, wenn wir den Teil, den wir machen, wenn wir wissen, zu was für einem grossen Ganzen das beiträgt, dann sind wir wahrscheinlich viel motivierter dran, als wenn wir nur sagen, okay, der nächste Stein. Genau. Wir fahren doch ein bisschen weiter bei unseren Entdeckungen für das Leben. Ich habe es jetzt da, schreibe es jetzt nicht mehr darüber, sondern vor auf der Folie. Ein so grosser Stein, eine Entdeckung aus der Nehemia-Geschichte ist, wenn wir bei unserem Bauen merken, ich darf zu etwas Grossem beitragen. Wir machen etwas Grosses, was auch immer für ein Projekt ist, wenn wir verstehen, was das Ziel ist, wenn wir verstehen, warum wir es tun, dann motiviert uns das sehr. Gott hat jeden gesehen, der an dieser Stadtmauer gebaut hat. Und Nehemia hat auch jeden gesehen und hat sie alle gekannt. All die Leute waren so wichtig, jeder Einzelne, dass sie heute in diesem Buch in der Bibel aufgeschrieben sind. Und dass wir so nachlesen können, was jeder gemacht hat. Das ist eigentlich noch etwas Besonderes, dass die sogar drinstehen. Es gibt noch ein anderes wichtiges Buch, das neben drinstehen. das Buch vom Leben. Das ist in verschiedenen Orten in der Bibel. Also das Buch vom Leben, das hat noch niemand von uns gesehen. Aber das muss ein Buch sein im Himmel. So stellen wir das vor. Ein Buch sein im Himmel, wo die Bibel sagt, derzeit die Namen aufgeschrieben von denen, die für immer und ewig mit Gott dürfen zusammen sein. Das Buch, in diesem Buch vom Leben steht die Namen von denen, die zu Jesus gehören. Die wissen, dass er der Weg zum himmlischen Vater ist. Und wenn wir Jesus kennen, wenn wir an ihn glauben, wenn er unser Leben neu hat gemacht, dann dürfen wir im Buch vom Leben, also jetzt eben in der Bibel, sondern im Buch vom Leben im Himmel stehen, wo Gott weiss, das sind die Menschen, die für immer zu mir gehören. Die dürfen dann für einmal für immer bei mir bleiben. Wer kommt in das Buch zum Leben? Eben eigentlich die, die wissen, das, was wir gesungen haben. Mutig stehe ich vor deinem Thron, frei von Sünden durch deinen Sohn. Durch sein Blut kann ich Kind vom König sein. Weit offen sind seine Arme für mich. Wenn wir wissen, ich darf sein Kind sein, weil Jesus für mich gestorben ist, dann stehen wir im Buch vom Leben. Das ist sogar noch viel kostbarer, als in einem Bauarbeiterbericht stehen von einer Stadtmauer. Ich wünsche das jedem von uns, dass wir in diesem Buch vom Leben stehen, dass wir Jesus kennen oder dürfen erfahren, wie kann ich den Jesus lernen kennen, für das ich für immer darf zu diesem König kommen. Er ist für jeden von uns gestorben, für jedes von uns, und er sagt uns, du bist wichtig. Ich habe für dich gezahlt, ich habe dich so lieb, dass ich möchte, dass du mal im Buch vom Leben stehst. Da sehen wir nochmal auf der Baustelle, wie eben jeder wichtige... Ah, das wollte ich gleich vorher noch zeigen. Wir tun etwas Grosses. Dort hat eben der Nehemia den Leuten gesagt, schaut mal, wir bauen nicht nur Steine, bauen, einen auf den anderen, sondern das, was wir in den Wolken sehen, er zeigt ihnen schon, schaut, wie wird es denn sein, wenn die Mauer wieder ganz ist, wenn die Tore wieder ganz sind, wenn unsere Stadt wieder beschützt ist. Auf das Ziel her wollen wir zusammen arbeiten. Und da eben, du bist wichtig, er gibt jedem einen Abschnitt. Und er macht es so, manchmal heisst es, die Sippe sowieso, die Familie hat zusammengebaut, er hat so eure Gruppen eingeteilt, welche das miteinander an einem Abschnitt etwas machen sollen. Nicht jeden allein, sondern gruppenweise. Da wollen wir uns auf unserer Baustelle auch noch mal ein bisschen umschauen, wer eigentlich da so am Bauen ist. Und ich glaube, es für den ist vielleicht Zeit, wieder mal umzustehen, aufzustehen und umzulaufen. Die das wollen, gerade von den Kindern. Es hat nämlich noch mehr so Baustellenschilder. Geht, suchen die einmal zusammen und wir schauen, was es da alles so für Leute drauf sind. Geht mal suchen, wo ihr überall so Baustellenschilder findet. Darf natürlich auch nicht fehlen, he? Frauen an der Arbeit, anpacken. Also, ich weiss nicht, was ich zu dem für einen Kommentar abgeben soll. Also nein, Erfrischung ist zwischendurch nötig. Und das finde ich natürlich das Kühlste, das Kind mitbauen. Familien auf der Baustelle. Jeder kann mit anpacken, jeder ist wichtig. Genau. Das passt ja auch für... Eben, Projekt heute passt auch für uns als Gemeinde. Wenn wir uns fragen, was es so für grosse Projekte gibt, was vielleicht jeder braucht, dann ist das ja meistens heute nicht eine Mauer, wo wir sagen, jetzt wollen wir eine Mauer bauen. Wenn ich es ja nicht irgendwie einmauern oder so. Aber es gibt vielleicht andere Sachen, wo wir sagen, da packen wir zusammen an. Vielleicht ist es ein besonderer Anlass in der Gemeinde, ein Fest, wo wir andere einladen wollen, wo jedes etwas dazu beitragen kann. Oder vielleicht ist es überhaupt die Aufgabe als Gemeinde vor Ort. Ein Licht zu sein ist ja auch so eine Aufgabe, ein grosses Projekt, das jeder braucht, wo jeder etwas darf beitragen auf seine Art. Gemeinschaft haben, andere dazu einladen, sodass wir miteinander Gottes Liebe weiter schenken können, dass wir Hoffnung teilen können, dass wir Vergebung leben können, Ermutigung weitergeben. Da kann wirklich jeder etwas dazu beitragen. Du bist wichtig. Und wir bauen miteinander. Jeder hat seinen Platz. Und da kann man, ja, eben nach, je nachdem, was jeder kann oder was jedes für eine Idee hat, etwas beitragen. Schon nur durch das, wie jedes von uns gemacht ist. Wir sind alles Menschen, die sehen können, was andere brauchen. Wir können hören, was andere brauchen. Wir können handeln. Wir können zu anderen hergehen. Wir können reden, etwas weitersagen, Ermutigung weitergeben. wir können helfen. Wir können vielleicht auch andere dazu einladen. Die können das besonders gut, dass sie andere motivieren und sagen, möchtest du nicht auch helfen, möchtest du nicht auch kommen? Die haben eine Gabe, um andere anleiten, um anderen zu zeigen, wie man etwas machen kann. Wir können beten. Es gibt ganz viele Arten, wie man zu einem grösseren Ganzen beitragen kann, und jedes ein Teil ist. Und dann gibt es auch Leute, die vielleicht in einer besonderen Rolle oder Position sind, wo sie die Gelegenheit haben, sich für andere einzusetzen. Sei es das in der Gemeinde oder eben sonst irgendwo in der Gesellschaft, wo sie wie so in einer Nehemia-Position sind oder in einer Leiterposition. Vielleicht Politiker oder Lehrer oder Mütter oder ein Jugendlicher, der merkt, hey, meine Kollegen hören immer, wenn ich etwas sage. Ich habe scheinbar etwas zu sagen. Dann kannst du auch das einsetzen dafür, für Gottes Sache. Besondere Positionen sind auch mit Verantwortung verbunden. Also wenn, das ist dann manchmal das, wo man sagt, manchmal so die Einsamkeit eines Leiters. Also man merkt, oh ja, jetzt kann ich da vorangehen, jetzt habe ich da Verantwortung als Leiter. Spürt man etwas von dieser Verantwortung? Hey, jetzt kommt es wirklich auf mich drauf an. Da ist jetzt etwas, was mir vielleicht niemand abnehmen kann. Aber jetzt gehe ich mutig einen Schritt im Wissen, Gott steht zu mir. Er, der mich in diese Rolle hat hineingestellt, er, der mir die Gabe und die Verantwortung hat gegeben, er wird mir auch helfen, dass ich für seine Sachen etwas bewegen kann. Gott ist bei mir, auch wenn ich mich gerade eben zum Fenster auslehne, wenn ich einen mutigen Schritt mache und in seinem Willen etwas für andere tue und mich für sein Reich einsetze. Ich habe das so ein bisschen mit dem Stein zusammengefasst. Deine Rolle kennen und einnehmen. Wissen, wo dein Platz ist, was du besonders gut kannst. Eben, sei es einer, der Ausschau haltet, einer, der mauert, einer, der Wächter ist, einer, der andere anleitet. Einer oder eine, immer. Die verschiedenen Rollen kennen und sie für das Grosse und Ganze einsetzen und eben die Position noch einnehmen. Und dann gibt es noch eine weitere Art, wie Gott uns braucht, manchmal im Grossen und Ganzen. Manchmal gibt es plötzlich so Situationen, so Gelegenheiten, wo wie einfach ein Moment entsteht, wo man weiss, jetzt tut Gott die Türen auf. Jetzt kann ich einen Schritt gehen. Vielleicht gibt es eine Gelegenheit, dass wir etwas tun können oder sagen, wo wir vielleicht schon lange darauf gewartet haben. Das ist bei Nehemia ja so, oder bei dem König oder Königin fragt, was möchtest du? Ich sehe, dir geht es nicht gut, was kann ich denn dir tun? Das ist so ein Jetzt- oder Nie-Moment. Oder die Bibel redet auch von Kairos-Momenten, so ein Zeitpunkt von Gott geschenkt, der jetzt gerade so ist und vielleicht nicht so schnell wieder kommt. Und dort geht es darum, solche Momente mutig zu packen. Und nicht zu denken, oh, nein, lass ich noch mal vorbeigehen, vielleicht kommt ja noch mal so eine Chance. Irgendwie spürt man sich so Momente, zeigt einem der Heilige Geist, jetzt kannst du einen Schritt wagen, jetzt kannst du etwas sagen, jetzt kannst du etwas machen und Gott ist bei dir. Was hilft uns dort, den Mut zu haben? Sicher einfach mal zu vertrauen, Gott ist bei mir. Und ich glaube, ein Schlüssel ist auch das Gebet. Der Nehemia hat ja vorher lange gebetet. Lange die Not von Jerusalem in seinem Herz bewegt. Und ich glaube, das Gebet hat ihn parat gemacht, dass er nachher den Moment vor dem König wirklich packen konnte. Vielleicht ist es so gut, wenn wir in solchen Sachen nicht alleine für etwas beten. Das ist mir erst heute noch wieder aufgefallen, wo er so sagt, bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Also er weiss scheinbar um andere, die auch für die Sache beten. Und ich also dachte, ja, vielleicht gibt es ja in der nächsten Zeit, heute beim Mittag oder nächste Woche mal so Gelegenheit, dass jemand von euch anderen möchte erzählen oder in der Familie oder so sagen, hey, da gibt es etwas, wo ich schon lange dafür bete, wo ich einfach warte, bis Gott eine Gelegenheit gibt, dass er eine Tür auftut oder dass er eine Lösung schenkt oder dass er mir eine Chance gibt, zum Reden oder zum Handeln. Bettest mit mir um Geduld und um Geistesgegenwart. Und wenn jemand da mitbetet, dann kann man vielleicht nachher auch nachfragen, und hat Gott schon Gelegenheit geschenkt? Oder kann man einen ermutigen, nachher eben so einen Schritt zu gehen, wenn die Zeit dafür reif ist? Dann sind wir nachher noch nicht allein in dem. Ich glaube, jetzt haben wir ganz viel entdeckt, eben auch die verschiedenen weiteren Bausteine mit dem Nehemia. Und wir wollen uns jetzt nochmal die Geschichte im Überblick nochmal anschauen, nochmal die Bilder vom Anfang. Das Mal ist auch noch ein Lied dabei, wo uns das nochmal die Geschichte so vor Augen führt. Das Lied hat eine junge Frau in unserer Gemeinde selber geschrieben und gedichtet, wo wir dann bei uns im Kids-Treff mal Nehemia als Thema hatten. Und sie hat es dann mit den Kindern eingeübt. Aber ich glaube, jetzt auf dieser Version singt sie es nur allein. Und wenn ihr die Geschichte nochmals so anschaut und das Lied hört, vielleicht könnt ihr auch noch ein bisschen dem Gedanken nachgehen, wo bin ich vielleicht in einem Projekt oder in etwas Grossem drinnen, wo ich so weiss, dass ich mit anderen zusammen angehen will, und da vertraue ich auf Gottes Hilfe. Gut, dann könntest du den Clip zeigen.